Schönen guten Morgen, liebe Damen und Herren, an diesem Feiertag. Ich bin sehr stolz auf Sie, dass Sie hier sind. Ich bin heute sehr schwer aufgestanden, aber nur als Vorbereitung, ich bin spät ins Bett gegangen, dass ich mich in das Thema ein bisschen einfühlen kann als Zombie, wo man noch nicht genau weiß, was man tut, aber man steht auf aus irgendeinem diffusen Antrieb. Also das Thema Zombies, Grenzgänger des Lebendigen, Frau Professor Karin Harras als unsere Gästin heute. Applaudieren wir mal, dann werden die Handflächen. So, jetzt sind glaube ich alle munter nach diesem tosenden Applaus. Wann wer nur müde ist, es wird Kaffee serviert, es gibt Butterbrote, nützen Sie das Gastronomieangebot. Noch einen Hinweis auf die Freunde des Kepler-Salons, wahrscheinlich sind Sie eh alle schon befreundet mit uns. Wer es noch werden möchte, da liegt ein Gästebuch, da kann man sich eintragen und auch für den Newsletter anmelden, beziehungsweise dieses Programm noch mitnehmen, aber ich glaube, das ist, da sind wir schon hübsch durch. Hübsch durch. Genau. Ich, Vorstellung, letzter Punkt. Mein Name ist Dominika Meindl, ich bin Schriftstellerin und ich freue mich schon sehr auf den heutigen Vortrag über Zombies. Ich oute mich als Zombie-Nichtversteherin, aber meine jüngere Schwester ist Walking Dead-süchtig und hat mich heute das erste Mal in ihrem Leben um meinen Job beneidet.
Wie alt ist sie?
Auch schon 35. Hm. Es ist ja ein Zombie-Alter.
Eben, ich glaube, das ist inzwischen generationenübergreifend, die Zombologie.
Ich gebe Ihnen gleich das Stichwort zum Vortrag. Oder soll ich noch was sagen? Ja, da steht nur noch, Zombies sind derzeit sehr in, recht viel klüger wird es jetzt von meiner Seite vorerst nicht. Bitte, okay. Frau Professor Karin Harras.
Ja, danke für die Einladung und dass ich an diesem grauen Feiertag über Zombies reden darf, kann, muss. Das Wetter ist ja sehr passend. Ich dachte, ich fange damit an, Ihnen ein bisschen zu erzählen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, mich mit Zombies zu beschäftigen. Ist ja nicht total naheliegend. Also es gibt ja viele andere interessante Themen auch. Aber vielleicht ganz davor noch den kleinen Hinweis darauf, auf diese Konjunktur der Figur des Zombies, die Sie schon angesprochen haben. Welche Ausprägungen von Zombie-Figuren finden wir? Das eine wäre eben hier The Walking Dead. Das ist eine Comic-Verfilmung. Den Comic gibt es schon sehr viel länger, aber dass daraus jetzt so eine Hochglanz-Fernsehserie wird, ist erst ein Phänomen der letzten 3-4 Jahre, würde ich sagen. Es gibt auch schon einen Hinweis darauf, dass Zombies ja eher so aus der Trash-Kultur kommen, also aus der Comic-Szene. Die Filme von George Romero gelten auch immer so als eben eher B-Movies. Also es kommt aus einer Ecke der Populärkultur, die nicht unbedingt Mainstream ist, sondern eher noch drunter liegt. Und erst in den letzten Jahren, und das war eben so die erste Beobachtung, sind die Zombies auch so ein bisschen salonfähiger geworden fürs Hauptabendprogramm und eben für so Hochglanzserien. Dafür steht dieses Bild. Ein zweiter Hinweis, in den letzten Jahren haben sogenannte Zombie Walks Konjunktur. Das ist ein Zombie Walk, so eine Zombie Demonstration aus Prag. Die sind manchmal einfach so Spaßdemos, also die Demonstrationen, in denen sich junge Menschen als Zombies verkleiden und sich die Straßen nehmen. Es gibt aber auch Zombie-Walks mit politischem Hintergrund. Im Zuge der Demonstrationen an der Wall Street beispielsweise gab es auch Zombie-Walks. Also da gibt es so eine Identifikation von Kapitalismuskritik und Auftreten als Zombie. Also das Kapital als der ultimative Untote ist da immer wieder im Spiel. Das als zweiten Hinweis, vielleicht sage ich auch dazu, den ersten Zombie-Walk gab es tatsächlich anlässlich der amerikanischen Wirtschaftskrise in den, wann war das, 29? Das war das erste Mal, dass die Zombies sozusagen politisch geworden sind. Und dann habe ich noch ein Beispiel mitgebracht, das jetzt wirklich sozusagen Hochkultur ist. Das ist ein Film, Les Revenants, das glaube ich im Original aus 2004. 2005, Und aus diesem französischen Film ist jetzt auch eine Fernsehserie entstanden, die inzwischen, glaube ich, sogar im deutschen Fernsehen läuft. Es geht da um die Wiedergekommenen, also The Returned, Menschen, die aus unerfindlichen Gründen zurückkehren zu den Lebendigen, dabei aber eben eigentlich gar nichts Horribles haben oder gar nichts Bedrohliches. Die kommen einfach und sind wieder da. Also die sind auch nicht blutüberströmte Menschenfresser und Kannibalen, sondern die kommen einfach zurück. Das ist eine sehr, sehr ruhige Serie, die thematisiert, was denn passieren könnte, wenn eben schon Totgeglaubte einfach zurück in die Gesellschaft kommen und wieder da sind. Also das vielleicht nur, um das Spektrum aufzuzeichnen. Das geht also von Subkultur, Trashkultur über politische Aneignung bis hin zu sehr, sehr melancholisch-philosophischen Überlegungen zum Verhältnis von Leben und Tod. Und das heißt also, es gibt eine sehr, sehr breite Anwesenheit von Untoten und Zombies in der Gesellschaft. Jetzt aber zu meiner eigenen Motivation. Wie bin ich zu dem Thema gekommen? Begonnen hat eigentlich alles mit einem Kongress in Hamburg im Jahr 2011. Dieser Kongress hieß Die Untoten, Life Sciences und Pulp Fiction, also Lebenswissenschaften und Pulp Fiction, lässt sich das irgendwie übertragen ins Deutsche. Pulp Fiction wäre sowas wie Heftchenliteratur. Also es ging um das Verhältnis von Lebenswissenschaften, Medizintechnik und diesen sehr, sehr populären Bildern von Untoten. Wie der Titel eben schon sagt, geht es um den Zusammenhang dieser Zombie-Figuren mit den Lebenswissenschaften. Es hat sich dabei um eine theatrale Inszenierung von Vorträgen gehandelt. Hier sieht man das ganze Setting. Es gab also insgesamt 4 Bühnen, auf denen parallel vorgetragen worden ist. Und man hat sich die Vorträge mit per Kopfhörer angehört. Es war eine sehr, sehr ruhige, eine ganz ruhige Atmosphäre. Diese 4 Bühnen waren den Milieus nachempfunden, die mit den Untoten assoziiert sind. Es gab ein Krankenhaus, ein Labor, einen Friedhof und natürlich das Kino, also die Produktionsstätte von Zombie-Filmen. Die anderen Milieus sind quasi die realistischen Orte der Untoten in unserem Leben, also die Orte, an denen aktuell mit dem Leben wissenschaftlich experimentiert wird, Orte, an denen sozial und kulturell unser Verhältnis mit Sterbenden und Gestorbenen ausgelotet und erprobt wird. Ich selbst war an dem Projekt als Teil des wissenschaftlichen Leitungsteams beteiligt. Das Projekt ist von der Kulturstiftung des Bundes in Deutschland finanziert worden und hatte den Auftrag, auch eine ganz breite Veranstaltung zu sein. Also die wollten wirklich eine Veranstaltung zu dem Thema machen, mit das möglichst ein breites Publikum anspricht, was auch gelungen ist. Also es ging über 3 Tage und es war wirklich sehr, sehr gut besucht. Ich zeige nur ein paar Bilder. Also das waren diese Bühnensets, die da gebaut worden sind. So sahen dann die Vorträge aus. Das war ein Vortrag im Krankenhaus. Und Sie sehen da schon, wir haben diese Sets nicht überausstaffiert und kulissenhaft gemacht, sondern eigentlich immer nur so mit ganz wenigen Utensilien angedeutet, worum es sich hier handelt. Und es ist ganz faszinierend, wie wenig man braucht, um ein Krankenhaus darzustellen. Also ein Van Gogh an der Wand und grün anpinseln und sofort weiß jeder, das muss ein Krankenhaus sein. Genau, es wird dann auch wirklich ein Film gedreht in diesem Setting. Wir wollten auch darauf hinweisen, dass eben diese populärkulturellen Figuren natürlich fabriziert werden müssen. Die sind nicht einfach da, die fallen nicht vom Himmel, sondern werden immer auch inszeniert. Deshalb hat Bruce LaBruce einen Film gedreht in diesem Setting. Genau, das sind nur so ein paar Impressionen. Das ist alles Kino. Hier ist an kleinen gehäkelten Puppen operiert worden. Eine sehr, sehr schöne Inszenierung. Genau, das war das ist ein Kunstwerk von Aya Benron, die in so einem Art Mandala die Übergänge zwischen Leben und Tod dargestellt hat. Was war die Idee dieses Kongresses? Es ging um einen sehr gewagten Zusammenhang, denn zum einen lässt sich beobachten, dass die Grenzzonen des Lebendigen derzeit neu ausgeleuchtet werden. Und das gilt vor allem für den Beginn des Lebens und für das Ende des Lebens. Am Anfang des Lebens assistiert die Reproduktionsmedizin und am Ende des Lebens, das ist inzwischen, glaube ich, allen klar, stehen aufgrund der verbesserten medizinischen Möglichkeiten ganz verwickelte Verhältnisse. Also man stirbt nicht einfach mehr schicksalshaft, sondern alle, die schon mal jemanden zum Lebensende begleiten haben müssen, wissen, dass man andauernd Entscheidungen treffen muss und zwar meistens ohne sehr gute Grundlagen. Also es geht darum, wie die Pflege organisiert werden soll, wie viele Medikamente gegeben werden sollen, wie lange man diese lebenserhaltenden Maßnahmen aufrechterhält. Und das sind Entscheidungen, die eigentlich die wir alle irgendwann höchstwahrscheinlich treffen werden müssen. Und wir haben alle keine sehr guten ethischen Grundlagen dafür, wie man das macht, also wie man in solchen Situationen entscheidet. Das war unser Anliegen, da reinzugehen in diese Probleme. Oder denken Sie an die Organspendedebatte oder auch auch an die Debatte um Patientenverfügungen. Im Moment gibt es in Deutschland wieder eine sehr, sehr große Diskussion um assistierten Suizid, also die Frage, wie sehr oder ob überhaupt Mediziner, Medizinerinnen zum Beispiel Medikamente verabreichen dürfen und wie aktiv sie sein sollen, dürfen, können am Ende des Lebens. Man kann also sagen, dass sich mit den medizinischen Möglichkeiten die ethischen Dilemmata besonders zum Ende des Lebens hin potenzieren. Und diese sehr, sehr auch sehr berührenden und auch sehr persönlichen Fragen in Kontakt zu bringen mit den populärkulturellen Zombies, das war natürlich eine große Herausforderung. Ich muss auch sagen, es war eigentlich nicht unsere Idee. Also die Idee, diese sehr rabiaten Bilder aus der Populärkultur zu verschalten mit diesen ethischen Fragen, das kam von der Kulturstiftung, erstaunlicherweise. Und die haben uns dann freigelassen und losgelassen und wir sollten dann dieses ethische Dilemma für sie lösen und ich glaube, wir haben es ganz gut hingekriegt mit dieser Installation, die eben sehr, sehr viel Reflexion ermöglicht hat und auch einen Rückzug ermöglicht hat. Also uns ist von vielen Besuchern und Besucherinnen gesagt worden, dass es für sie eine gute Möglichkeit war, auch sich sozusagen mit den Kopfhörern zurückzuziehen und nachzudenken, was da passiert. Es gibt übrigens ein ganz ausführliches und gut befülltes Online-Archiv mit allen Vorträgen, die da gehalten worden sind. Die Webadresse wäre www.untod.info. Ich kann es auch danach aufschreiben, weil es ist einfach zu merken und da finden Sie alle Vorträge, die da gehalten worden sind. Wir haben für den Kongress ein historisches Datum zum Ausgangspunkt genommen, dass sehr viele dieser Debatten, die ich jetzt schon so kurz angedeutet habe, zusammenzieht. Wir haben gesagt, wir beziehen uns auf das Jahr 1968. Erstens, im Jahr 1968 gelang Christian Barnard in Kapstadt die erste Herztransplantation. Und, das ist schon sehr erstaunlich, im gleichen Jahr wurde eine neue Todesdefinition eingeführt. Ein Ad-Hoc-Komitee unter dem Mediziner Henry Beecher legte im gleichen Jahr in Boston an der Harvard Medical School nämlich den Hirntod statt dem Herztod als Todeskriterium fest. Und das ist natürlich ein riesiger Unterschied in der Wahrnehmung dessen, was Tod ist, was Tod bedeutet. Hirntote haben sozusagen Lebendigkeitszeichen. Die sind warm, bewegen sich zum Teil und trotzdem sind sie per Definition schon tot sein. Der Hintergrund dieser Entscheidung war, dass eben nach dem Hirntod der Körper weiterhin kreislaufmäßig versorgt wird und so die Entnahme von Organen für die Transplantation erleichtert wird. Man kann also sagen, ab diesem Zeitpunkt kann man einen Tod dazu verwenden, um das Leben eines anderen zu verlängern. Und das macht natürlich einen riesigen Unterschied im Umgang mit dieser Grenze. Das dritte Ereignis, wenn man so will, das 1968 stattfand, war, dass George Romero den ersten einer ganzen Reihe von Zombie-Filmen drehte. Ich glaube, ich habe ein bisschen was mitgebracht hier. Das ist ein Bild aus dem ersten George Romero-Film The Night of the Living Dead. Und dieser Film hat eigentlich das Zombie-Genre definiert. Der Romero hat danach, ich glaube, 4 oder 5 weitere Filme gedreht und diesen ganzen Motivkomplex ausgeweitet. Wir wollten damit auch nicht sagen, dass das eine unmittelbar was mit dem anderen zu tun hat. Das kann ganz gut sein, dass das einfach ein historischer Zufall ist, dass diese Verschiebung in der medizinischen Definition dessen, was der Tod ist und das Filmgenre auch gar nichts miteinander zu tun haben. Aber dennoch hat man damit so ein Datum markiert, in dem eben diese ganzen Fragen ganz neu gestellt wurden, wie ich denke. Wir haben uns ganz bewusst dazu entschieden, die Figur des Zombies in den Mittelpunkt zu stellen, denn im Gegensatz zu anderen Grenzfiguren zwischen Leben und Tod, wie zum Beispiel Vampire oder Geister, ist er in seiner ganzen körperlichen Lebendigkeit immer anwesend. Vampire sind ja eher sowas wie übervital, also die können ewig leben und sind auch diese sprühenden Figuren, die sexuell aktiv sind, immer mitten im Leben stehen, sprühen vor Kreativität. Also viele Vampire sind ja dann Künstler und Kreativarbeiter, wenn man so will. Geister hingegen haben überhaupt keinen Körper, während die Zombies eben diese Problematik des reduzierten Körpers oder dieser grenzgängerischen Situation zwischen Leben und Tod im explizit ausstellen. Und das hat uns interessiert, also wirklich diese Frage nach, wie gut leben, wie überhaupt weiterleben mit so einer reduzierten Form von Körperlichkeit. Irving Goffman, ein Soziologe, hat für solche, wenn man so will, körperlich reduzierte, aber sonst in keinerlei Hinsicht natürlich reduzierte, damit Sie mich nicht falsch verstehen. Also es geht wirklich um diese Frage, dass von einem hinfälligen Körper, der am Leben erhalten wird, in sonst gar keinerlei Hinsicht ist da irgendwas reduziert. Die Menschlichkeit und alles, was damit zusammenhängt, die Würde ist natürlich vorhanden, aber die Körperlichkeit ist reduziert. Irving Goffman hat für solche Fälle ein bisschen andere, ich rede gleich ein bisschen mehr drüber, den Ausdruck des Unterlebens geprägt, im Gegensatz eben zum Überleben. Er hat damit vor allem so Lebensformen in Anstalten gemeint, also in Krankenhäusern, in Asylen oder auch in Gefängnissen. Das Buch heißt Asylum, The Underlife of Institutions. Und das hat mich jedenfalls da auch sehr zum Nachdenken angeregt, in dieser Doppelbedeutung. Das Unterleben meint eben sozusagen einerseits diese reduzierte Lebensform, in Institutionen auch institutionell reduzierte Lebensformen. Da wird eingeschränkt, da werden Lebensäußerungen eingeschränkt. Im Underlife steckt aber auch sowas Subversives drinnen. Also er meinte damit, oder hat damit auch beschrieben, wie zum Beispiel Anstaltsinsassen anfangen, diese Anstaltsordnungen zu unterlaufen, ja, indem sie im Keller Kaffeetische angerichtet haben und ähnliche Dinge. Also dieser Zusammenhang, der hat mich interessiert, oder das fand ich interessant, wie man eben so eine Zwischendecke einziehen kann, auch gedanklich. Zwischen eben sowas wie einem total blühenden, vollen Leben und auch einer erzwungenen Reduktion. Außerdem steht der Zombie historisch in Zusammenhang mit ökonomischen Fragen, mit Fragen nach Arbeit und Produktivität. Entstanden ist der Mythos des Zombies im karibischen Raum im Zusammenhang mit Sklavenarbeit. Im Moment läuft gerade seit kurzem hier an der Kunstuni, was mich sehr freut, ein historisches Projekt zur Entstehung des Zombies im 17. und 18. Jahrhundert. Und es ist ganz klar, dass der irgendwie im karibischen Raum bezogen auf den Sklavenhandel zum ersten Mal auftaucht, dieser ganze Mythos. Also das erste Buch ist, glaube ich, von 1697, in dem dieser Begriff des Zombies vorkommt, spielt eine Rolle in Voodoo-Kulten und meint auf Haiti und auf den umliegenden Inseln eine Person, die verzaubert worden ist, in der man einen Teil der Seele geraubt hat und die dann im Anschluss unbezahlt und quasi über den Tod hinaus arbeiten muss. Also das ist der Kern eigentlich dieses Mythos, stammt aus der Kolonialzeit, aus einer Zeit, in der Menschen gewaltsam dazu gezwungen worden sind, ihre Lebenskraft zu verausgaben in der Sklaverei. Und von da aus ist dieser Zombie natürlich, diese Figur in viele andere Bereiche eingewandert. Der erste Film, der diesen Mythos aufnimmt, ist von 1931. Und der hieß, ganz interessant, spielt auf Haiti, dieser Film, heißt aber White Zombie und zeigt Bela Lugosi, den Sie vielleicht kennen, als Dracula-Darsteller, als so einen Kolonialherrn, der einerseits seine Arbeiter verhext und versklavt. Tut mir leid, das Bild ist nicht sehr, sehr schön, aber verzaubert, verhext die Nachfahren der Sklaven, um für ihn gratis zu arbeiten. Er verhext aber auch Weiße. Also auch seine Angestellten sind under his spell, wenn man so will. Und es geht am Ende in erster Linie darum, dass er auch eine Frau verhext und in seine Gewalt bringen möchte. Das heißt, ist ganz interessant, das war genau die Zeit, als die USA Haiti nochmal besetzt hat. Haiti war ja eigentlich die erste freie karibische Kolonie, die erste und einzige Kolonie, in der es einen erfolgreichen Sklavenaufstand gegeben hat, 18, 9, 10 herum, und die aber sehr, sehr stark immer noch geprägt, also die, das ist eine sehr komplizierte und auch sehr traurige Geschichte eigentlich, auch am Ende ist Haiti ja zweigeteilt worden und die ganze Revolution ist auch zurückgenommen worden. Es ist seit Anfang des 19. Jahrhunderts ist Haiti sozusagen Opfer von einer ganzen Reihe von Diktatoren, die sich immer wieder auch zurückbezogen haben auf die französische Kolonialherrschaft, und bis Anfang der 20er Jahre musste Haiti auch noch sogenannte Reparationszahlungen an Frankreich leisten, sozusagen zur Strafe für den Sklavenaufstand Anfang des 19. Jahrhunderts. Und eben in den 30er Jahren ist Haiti dann nochmal von den USA besetzt worden. Und interessanterweise taucht genau in dem Moment, wird diese Zombie-Figur importiert ins Hollywood-Kino und sozusagen umgestaltet hin auf eine weiße Geschichte, White Zombie. Das vielleicht nur zum Gesamtzusammenhang. Man kann über diese Zombie-Figuren viel erzählen als so Transfer- und Transferfiguren, ja, die durch alle möglichen Genres und alle möglichen Kontexte wandern. Vielleicht kann man darüber in der Diskussion auch reden. Wie kommt es eigentlich, dass solche Figuren in so vielen unterschiedlichen Kontexten auftauchen und jeweils was anderes, andere Bedeutungen auf sich ziehen? Aber wichtig ist eben, dass die Zombie-Figur immer wieder auch mit Fragen des Lebendigen einerseits in Verbindung steht und mit Fragen der Ökonomie auf der anderen Seite. Und der dritte Zusammenhang ist sowas wie Selbstbestimmung. Ja? Der wiederum hängt eng zusammen natürlich mit ökonomischen Fragen, Fragen nach freier oder unfreier Arbeit. Wer hat das Recht dazu, über den Willen eines Menschen, über seine Zeit, über seine Lebenszeit zu bestimmen? Wenn wir von Untoten reden, sprechen wir also immer auch über das Lebendige und über die Produktivkräfte. Und ich möchte nur ganz kurz, vielleicht bevor wir in die Diskussion einsteigen, auch nochmal betonen, dass sich die Auffassung dessen, was ein Leben ist oder was Lebendigkeit ist, wahrscheinlich in den letzten 150 Jahren ganz dramatisch verändert hat. Man könnte vielleicht sagen, wir leben in einem vitalozentrischen Zeitalter. Was meine ich damit? Ich meine erstens damit, dass der Tod und das Sterben irgendwie wenig symbolische Deckung hat. Wir haben nur mehr sehr rudimentäre Umgangsweisen, Rituale, Bilder, um mit dem Tod umzugehen. Relativ schlichte kulturelle Umgangsweisen. Andererseits gilt eben das Leben eigentlich als alles. Das Leben im Sinne von produktiv sein, produktiv bleiben. Und nicht hinfällig sein. Ich würde sagen, das Leben ist ein politischer Einsatz und eine Wertinstanz, die von zwei Polen ausstrahlt oder die in zwei Polen anlegen könnte. Einerseits haben es sich die Lebenswissenschaften seit ungefähr 150 Jahren zum Ziel gesetzt, das, was lange Zeit als das ultimativ Unfassbare, Unbegreifliche, Rätselhafte und Sakrale galt, nämlich das Leben selbst, so entschlüsseln. Also es gibt die Lebenswissenschaften, die Biologie ungefähr seit 150 Jahren plus minus, alles eine eigene Wissenschaft, die genau dieses Lebendige sich das Lebendige zu entschlüsseln, sich zur Aufgabe gemacht hat und andererseits aber auch der Optimierung zuzuführen. Also Medizin ist natürlich eine tolle Sache, gar keine Frage. Ich habe halt auch schon einiges eingeworfen, um überhaupt hier auftauchen zu können. Gleichzeitig gibt es sozusagen eine schwierige Seite auch an medizinischer Intervention, die in Richtung Optimierung des Lebendigen geht. Also unser aller Wunsch, gesund zu sein, schön zu sein, möglichst lebendig zu sein, beinhaltet immer auch so eine kleine Gefahr, den Tod und das Hinfällige wegzuschieben und lieber nichts damit zu tun zu haben zu wollen. Und das ergibt schon auch Probleme, würde ich sagen, diese eindeutige Valorisierung des Lebendigen gegen alles, was unproduktiv und fragil, wenig nutzbar ist gewissermaßen. Also da ist auch so ein utilitaristischer Kern drinnen natürlich in den Lebenswissenschaften. So sinnvoll sie sind und so wenig ich auch ohne Medizin leben wird wollen. Zweitens aber, also das war der erste Teil, Lebenswissenschaften, aber auch im Utilitarismus in der Produktivmachung von Körpern. Zweitens wurde aber Lebendigkeit im Sinne von Unvorhersehbarkeit und Offenheit von Prozessen in der Philosophie und in anderen Bereichen immer wieder als ein kritischer Indikator gegen eine rein wissenschaftliche Welterschließung eingesetzt. Es geht da ums Leben als etwas, das sich irren kann. Das Leben, das fundamental unplanbar, das überraschend und selbstorganisiert ist und deshalb gleichermaßen eben Antrieb für wissenschaftliche Neugier und für deren Kritik ist. Also ich glaube, Lebendigkeit hat so ein ganz breites Spektrum an Bedeutungen und diese Unvorhersehbarkeit ist eine davon, die da in der Spannung steht mit den wissenschaftlichen Beschäftigungen damit. Also einerseits haben wir seit dem 19. Jahrhundert mit vielen Agenturen zu tun, die das Leben und die Lebendigkeit fördern. Andererseits gibt es eine immer stärkere Besetzung von Lebensäußerungen mit ökonomischen Kalkülen. Nur der produktive Mensch ist wirklich lebendig, auch wenn seine Produktivität im, wenn man so will, Spätkapitalismus vor allem in Konsum besteht. Und auch darauf haben Zombie-Filme reagiert, auf diese Produktivität, die gar nicht mehr sozusagen in lebendiger Arbeit und Verausgabung des Körpers in Arbeitsprozessen besteht, sondern eben im Kaufen als die produktivste aller Tätigkeiten. Das war der zweite Zombie-Film von George Romero, Dawn of the Dead, mit diesen ganzen beeindruckenden Bildern von Zombies in Shopping-Malls und Kaufhäusern. Es geht hier wie in fast allen Zombie-Filmen um den Kampf von einer Gruppe Überlebender gegen die Zombies, die sich hier im Kaufhaus zurückgezogen haben. Und das Allererstaunlichste ist vielleicht, dass die Überlebenden im Kaufhaus sich von den Zombies nicht sehr unterscheiden. Also die sind ebenso völlig manipuliert und eingebunden in die Konsumkultur. Es gibt ein paar tolle Bilder, in denen diese letzten Überlebenden einfach vor dem Fernseher abhängen, während eben rund um sie herum diese Zombies durchs Kaufhaus schlurfen. Das ist wahrscheinlich der kritischste Moment in diesem ganzen Film, sozusagen Konsumkultur an und für sich. Ist eben auch so eine, führt uns alle in so eine Art untoten Zustand, seitwärts des Lebendigen oder wie auch immer man will.
Wofür ein Zombie sein Hemd schon wirklich unendlich gut gebügelt.
Ja, unbedingt. Das sind Style-Figuren. Ah. Zombie-Figuren haben immer auch mit Style zu tun, nicht?
Also möchte ich die Hemden einmal hinkriegen.
Bitte?
So möchte ich die Hemden einmal hinkriegen.
Gut, also worum es uns hier also gegangen ist in diesem Projekt zu den Untoten ist eine Sondierung der problematischen Zonen zwischen Lebendigkeit und Gestorbensein in all diesen changierenden Bedeutungsklustern. Es ging uns auch um Körperbehandlung, Körpermodifikationen, medizinischer Zugriff auf Körper im Horizont von Langlebigkeit einerseits und Todesverleugnung andererseits. Eben diese unklare Zone, die uns alle so Schwierigkeiten bereitet. Und unsere Idee war eben, diese Zombie-Figuren als so eine Art Sondierung zu verwenden, um das erstens historisch anzuschauen und eben auch auf die unterschiedlichen Problematiken hinzuweisen, die damit in Verbindung stehen. Letztlich ging es aber in dieser Veranstaltung darum, auch wieder so etwas wie eine kommunikative Einbettung dieser Problematiken zu erreichen, also sie ins Gespräch zu bringen und zur Diskussion zu stellen, was glaube ich, nicht ganz schlecht gelungen ist. Jedenfalls wurde der Kongress am Ende dann auch, und das fand ich sehr wichtig, war sogar Teil eines Weiterbildungsprogramms für Pfleger und Pflegerinnen, für die natürlich diese Problematik ganz besonders wichtig und schlagend ist. Und das wurde uns auch mitgeteilt, dass das für die auch ein guter Horizont war, Zuspitzungen zu dieser Thematik zu finden. Ja, und damit höre ich einfach mal auf und wir können reden.
Danke. Frau Professor Karin Harras, ich habe vergessen, bei der Einleitung Sie überhaupt vorzustellen. Ich hoffe, das hat Sie jetzt nicht abgelenkt. Also, wer ist das überhaupt? Frau Professor Karin Harras ist Professorin für Kulturwissenschaften an der Kunstuniversität Linz, falls Sie nicht ohnehin bereits bei ihr studieren. Sie ist aber nicht nur Wissenschaftlerin, sondern auch Kuratorin und Co-Herausgeberin der Zeitschrift für Kulturwissenschaften. So, das wollte ich Ihnen noch nachreichen, sonst hätte ich ein schlechtes Gewissen. Jetzt aber bitte zu Ihren Fragen. Sie wissen, bei mir ist es immer so, bitte fragen Sie eifrig, sprechen Sie in das Mikrofon, warten Sie, bis Sie es bekommen. Wenn Sie keine Fragen stellen, dann tue ich es und ich kann nicht garantieren, dass die klüger sind. Bitte.
Die erste Frage ist immer hart, ich weiß.
Die erste Frage, na, dann stehe ich ja vielleicht nicht ganz so kluge. Stimmt der Eindruck, dass, oder ist in dem Ausmaß, wie der Tod praktisch aus dem Leben sich zurückzieht oder zurückgedrängt wird, also konkret jetzt Aufbahrungen, wo ja der Tote im Kreise der Lieben noch einmal ausgestellt wird. Und gibt es da zeitliche Überschneidungen, dass dann quasi popkulturär der Tod aber schon wieder reinkommt?
Ja, das war schon so eine These, die wir auch verfolgt haben, dass in dieser Hochkonjunktur dieser populärkulturellen Figuren natürlich damit zu tun hat, dass andere, tradiertere Umgangsweisen mit dem Sterben sozusagen absinken. Die gibt es zwar immer noch, aber natürlich auch aufgrund von einem Exodus aus den Kirchen beispielsweise. Also natürlich sind Religionen, haben immer damit zu tun, auch diese hochgradig beängstigende Grenze zwischen dem Lebendigen und dem Toten zu kultivieren, wenn man so will. Also Rituale dafür zu bereitzustellen, Deutungsmuster zu sagen, jetzt geht's ins Jenseits und dem Toten wird es auch im Jenseits noch gut gehen. Aber eben auch die ganze, wirklich die kulturelle Dimension dafür einfach Verhaltensweisen, Bilder, Rituale zur Verfügung zu stellen. Und mit dem Abnehmen solcher Rituale ist es klar, dass da irgendwie eine Lücke entsteht. Und ich bin schon auch überzeugt davon, dass diese untoten Figuren da hineingehen in diese Lücke und versuchen, da was aufzufangen. Würde ich schon sagen, ja, dass das eine mit dem anderen korreliert ist, nicht direkt. Das sind natürlich immer hochgradig verschichtete Prozesse, aber auf jeden Fall spielt das auch mit rein.
Aber der Zombie kann nichts Katholisches sein, weil so schirche Leute, die dann so schön im Himmel oben sitzen, unvorstellbar.
Ja, die Zombologen sagen im Gegensatz, ganz im Gegensatz dazu, Jesus Christus war eigentlich der Erste. Naja, von den Toten wiedergekommen. Das ist schon, ja, also der erste Revenant. Man muss nicht Zombie sagen, weil ich würde sagen, Zombie kann man wirklich reservieren für eine ganz bestimmte Form des Untoten, die eben eher mit diesen ganzen Fragen nach Sklaverei und reduziertem Leben zu tun hat. Aber ein Wiedergänger, jemand, der aus dem tot zurückgekehrt ist, ist wirklich im Zentrum unserer Kultur.
In der Tat, ich habe wirklich an Jesus gedacht bei der Vorbereitung. Und dann bin ich liturgisch ein bisschen durcheinander gekommen. Aber es ist ja so, gekreuzigt, begraben, nach 3 Tagen.
Wieder auferstanden,
aber nicht in den Himmel gefahren. Das sind ja dann
50 danach. Tage. Später, also ich weiß nicht, wie viele Tage war er dann noch sozusagen als Wiedergekommener, als Wiederauferstandener noch unter den Lebendigen auf jeden Fall.
Und natürlich reduziert um den Gruselfaktor.
Den gab es damals noch nicht, oder beziehungsweise kann man eben sagen, dass die Religion diesen Gruselfaktor abzieht und eine Überhöhung draus macht. Und ich kann vielleicht nur darauf hinweisen, dass dieser Film, auf den ich, also das Fernsehserie, auf die ich zu Beginn kurz hingewiesen habe, Le Revenant, die spielt andauernd damit. Also die spielt andauernd mit diesem, ist das Wiederkommen der Toten ein Wunder oder ist es der Horror? Also das changiert die ganze Zeit auch zwischen diesen verschiedenen, auch religiösen Bedeutungen des Wiederkommens von den Toten. Also schon in der ersten Folge geht es dauernd hin und her zwischen, ist das eigentlich der Horror schlechthin oder ist es nicht das größte Wunder, über das man sich freuen sollte?
Und das wäre ein literarisches Projekt, das Neue Testament mit dem Gruselfaktor wieder anreichern. Aber ich mach's nicht. So. Jetzt.
Ist es nicht so, dass in der katholischen Kirche ist man nach dem Tod doch sowieso in einem Limbus, also in der Vorhölle? Also wir sind ja eigentlich, alle, die jetzt katholisch sind, sowieso irgendwie eigentlich Zombies. Wir verschwinden halt aus dem Blickfeld. Aber das, was ich spannend gefunden habe, war, wie du die Würde von Zombies angesprochen hast und auch in diesem letzten Teil dann das mit den Pflegerinnen und Pflegern angesprochen hast. Weil meistens werden Zombies doch eher definiert durch die Abwesenheit von etwas. Also die Abwesenheit von Bewusstheit, die Abwesenheit von dem, etwas zu wollen oder etwas zu können. Und in dem Fall finde ich es aber schön, weil da wird akzeptiert, dass es ein bloßes Sein ist. Und wie geht man mit dem um? Und ich glaube, das ist eine Frage, die sich über diesen Gruselfaktor hinaus vielleicht stellen könnte in einer Gesellschaft. Wie geht man um mit Menschen, die eigentlich nur dazu da sind, um eben zu produzieren, um wie in Indien etc. auch einen gewissen Wohlstand zu sichern, die in einem Analphabetismus festgehalten werden, in einer Umbildung etc. Also das ist ja auch ein Fakt, jetzt abseits von diesem Grusel-Ding. Also ich denke mir, das wäre vielleicht auch eine spannende Frage. Oder zumindest
ja.
Ich jetzt spannend
gefunden. Ja, ich würde auch sagen, das ist wirklich das total Interessante, weil eben die Filme aus den 30er und aus den 60er Jahren, die, würde ich sagen, bei denen tritt der Zombie, das Untote, eben auf als diese Schreckensfigur. Dann kann man sagen, okay, auch das hat eine psychologische Dimension, wenn man so will. Man hat natürlich Angst vor dem Sterben und man hat natürlich Angst auch vor diesen unklaren Situationen zwischen Lebendigkeit und Tod und darauf reagieren diese ganz rabiaten Figuren. Also das ist natürlich also sozusagen was rausstoßen, die Kulturtheorie sagt dazu immer, das sind Objekte, Figuren, also die man am liebsten loshaben will und deshalb eben sozusagen auf die Projektionsfläche als Schreckensfiguren bannt. Also so eine Wegstoßbewegung. Und das Interessante ist aber, dass wirklich in den letzten Jahren eben sowas wie eine Kultivierung dieses Objekten stattgefunden hat. Die Revenants sind ein sehr schönes Beispiel dafür. Die sind eben nicht mehr erschreckend, sondern die sind im Leben da. Und ja, das ist manchmal sehr häufig erzeugen sie Unsicherheit. Manchmal hat es aber was Gruseliges, aber im Wesentlichen sind die einfach da. Und man muss mit ihnen umgehen. Und dann werden eben verschiedene Verhaltensweisen ausprobiert. Eltern, die mit den wiedergekommenen Kindern sich neue Rituale bauen, denen irgendwie erklären müssen, warum sie wieder da sind und so. Und interessanterweise ist das selbst bei Romero so. Also er hat eben 1968 angefangen mit dem Gruselgenre. Da kommen die Untoten vom Friedhof mit ausgestreckten Armen und wollen die Lebendigen beißen. Das geht bis in die 80er, 90er Jahre und der letzte Film heißt The Return of the Living Dead, glaube ich. Da werden die auch kultiviert. Da fangen die an Tankstellen zu arbeiten beispielsweise. Also es gibt sozusagen eine Einbindung von Untoten wieder in sowas wie einen Alltag. Also das ist wirklich eine ganz auffällige, finde ich, ganz auffällige Entwicklung innerhalb des Genres, dass eben diese, eben das, klar, das Objekte und das Horrible, es geht nicht weg, aber es wird ergänzt durch andere Formen des Versuchs, die Anwesenheit des Todes im Leben auch wieder ernster zu nehmen. Oder Shaun of the Dead, also ein parodistischer Film, auch aus den frühen 2000er Jahren, da sind die auch einfach da. Und am Ende, ich glaube, endet mit, oder irgendwann kommt sie zu einer Szene, wo dann so ein Zombie mit einem Jugendlichen, einem 14-Jährigen gemeinsam Computerspiel daddelt. So, und es ist ganz auffällig, dass solche Szenen sich häufen in den letzten Jahren und dass es offenbar so ein Bedürfnis gibt, dieses Untote einzubinden, zu
sozialisieren. Der 14-Jährige vor dem iPad oder Computerspiel sieht, was ein Zombie ist.
Und eben, das kann man alles irgendwie lächerlich finden, aber ich glaube, wenn man auf solche Momente schaut und überlegt, wie eben diese sozusagen Einbindung und Sozialisierung des Zombies passiert, lernt man alles über gegenwärtige Kultur und die Probleme, mit denen wir zu kämpfen haben.
Das Untote ja auch das Lebendige dann wieder definiert. Und wenn das Untote nicht da ist, ist das Lebendige.
Genau, und ich finde, also wir brauchen ganz dringend Modelle, zur Kultivierung des Unproduktiven. Wir leben in so einer dermaßen bescheuerten Leistungssteigerungsrausch, in der eben nur noch produktives Leben zugelassen ist. Dass ich glaube, wir brauchen da ganz dringend noch viel mehr Figuren und Modelle und Philosophien, die uns eher darauf hinweisen können, okay, reduziertes Leben ist auch Leben. Kann auch ein gutes sein.
Ach, jetzt durchschaue ich meine Schwester. Die hat genau zum gleichen Zeitpunkt, dass sie einen All-In-Vertrag für eine doofe Firma unterschrieben hat, die Zombies zum Schauen angefangen.
Ja,
die Burnout-Prophylaxe.
Burnout-Prophylaxe-Zombies ist total einleuchtend.
In der englischen Serie In the Flash, die ist gerade relativ neu, geht es darum, dass Zombies quasi mittels Medikamenten und Resozialisierungsprogramm und Bootcamps quasi wieder in die Gesellschaft eingeführt werden, in die englische, und dann quasi die Überlebenden, es gibt noch sehr, sehr viele Überlebende, also es, die Zombie-Apokalypse wurde quasi im Keim erstickt und die paar Zombies wieder resozialisiert. Und die Menge der Überlebenden teilt sich quasi in Menschen, die sie wieder aufnehmen wollen als Familienmitglieder und Geliebte und Freunde, und die anderen, die eben die Gefahr sehen wollen und davon auch nicht runtergehen wollen. Und es bildet sich quasi Widerstand. Was ich sehr interessant finde, also in der Serie werden quasi die Zombies zu den Gejagten. Und wenn man sich sehr, sehr viele von diesen Filmen anschaut, ist dann immer der Moment, wo eigentlich die Zombies nicht mehr die Gefahr sind, sondern die anderen Überlebenden, also die anderen Menschen. Gibt's dazu vielleicht ein paar Überlegungen?
Ja, nee, also ich würde sagen, das nimmt genau den Moment auf, den wir gerade auch schon angesprochen hatten. Ich glaube, dass das wirklich eine Umkehr gegeben hat in diesem Genre von den Zombies, die die eine Bedrohung sind, also die auch dieses die eigene Angst vor dem Tod oder vor todähnlichen Zuständen nach außen werfen als Schreckensgestalt, und eben dieser Idee der Resozialisierung des Zombies. Ich glaube, dass es das wirklich eine Umkehr im Genre gegeben hat. Man kann die allerdings schon im, wenn man so will, im ursprünglichen Mythos finden. Also die in der Voodoo-Version des Zombies, da gibt es verschiedene Theorien, was da eigentlich passiert, wenn jemand auf Haiti zombifiziert wird. Und eine der Theorien war oder ist immer noch, dass wenn also jemand stirbt, jemand wird dem Mythos nach, den Erzählungen nach, vom Bokor, also vom Hexer, wieder ins Leben geholt und muss dann oder darf dann wieder zurückkehren zur Familie, um dort Arbeit zu verrichten. Und es gibt eine Theorie, die sagt, es ist eigentlich so etwas wie eine Therapie für Geisteskrankheit. Also ein Ritual, der Versuch, jemand, der sozusagen aus der Standardsozialisation rausgefallen ist, den wieder reinzuholen in die Familie. Er kriegt einen anderen Namen, kriegt eine andere Umgangsweise, ist alles natürlich hochproblematisch, aber ich glaube, dass es von Anfang an in der Zombie-Idee dieses Momentum gegeben hat, der Resozialisierung von jemandem, der rausgefallen ist aus der Produktionslogik. Ja, und was Sie erzählen, also ich muss mir das gleich heute Abend anschauen, das ist natürlich, wenn Sie sagen, Medikalisierung, Bootcamps, Re-Education, das sind genau die Dinge, die uns ja auch andauernd angeboten werden oder auch angedroht werden, um eben unsere Produktivkräfte möglichst lang aufrechtzuerhalten. Das ist wirklich, glaube ich, der lange Schatten dessen, was Michel Foucault Biopolitik nennt. Im 19. Jahrhundert eben beginnt, eben eine immer bessere Produktivmachung der Lebenskräfte als die zentrale Aufgabe von Politik oder auch von Wirtschaft natürlich. Also das finde ich völlig passend, auch in der zu den Beobachtungen, die ich so gemacht habe. Und das ist auch eine Reaktion auf aktuelle ökonomische Verhältnisse, die einfach keinen Aussetzer mehr ertragen können. Also das ist genau das, was wir alle andauernd erleben. Eine sich dauernd beschleunigende Ökonomie, in der du nicht mal mehr krank werden kannst. Hier. Seit 3 Wochen schlage ich mich rum mit so einer blöden Erkältung, aber ich kann nicht aussetzen, weil es halt nicht geht, weil so viel Arbeit ansteht.
Ja, Knebelverträge vom Kepler Salon.
Naja, es ist schon komplizierter. Also das sind eben nicht nur externe Agenturen, sondern es sind ja innere Agenturen. Das ist auch das Bedürfnis, nicht ausfallen zu wollen, was dann wieder einen schönen Rückschluss geben könnte, nach dieser Willensfrage. So, bin ich das, die sagt, nee, ich darf nicht krank werden? Was ist denn das eigentlich für eine Instanz in mir selber? Mein Bewusstsein, mein Wille, was ist denn das, was mich antreibt? Und ich glaube, dass in dieser Hinsicht die Zombies wahnsinnig lehrreich sind, auch in dieser Frage. Was soll denn das sein, diese Willensinstanz?
Ist es deswegen vielleicht auch der Grund, mir ist jetzt der Golem eingefallen, der ja eigentlich überhaupt keine Rolle aktuell spielt, oder schon, habe ich den übersehen, der ja anders als der Zombie zwar auch hirnlos vor sich hin wirkt, aber eigentlich nicht menschlich ist, sondern aus Ton, und der arbeitet ja einfach, der tut niemandem was und...
Ich glaube, dass das so ein bisschen eine andere Figurentradition ist, die eher beim Roboter endet. Mhm. Also da ist eben von Anfang an kein Bewusstsein, also da ist nichts fraglich an dessen Bewusstsein. Das kann er höchstens erlangen, wenn er lang genug auf der Welt ist. Und während dieses Wiederkommen natürlich eine Reflexion über den menschlichen Willen per se beinhaltet. Also ich glaube, man kann natürlich, ja, was gibt es sonst noch für Parallelfiguren? Vampire, Geister, Roboter. Und die Roboter sind sozusagen, haben nicht dieses Willensproblem von sich aus, sondern da ist eher die Frage, was passiert eigentlich, wenn Androiden länger in der Welt sind und sowas wie Gedächtnis entwickeln. Da ist man in anderen, würde ich sagen, anderen anthropologischen Fragen, nämlich eher nach Gedächtnis und Erfahrung, während die Wiedergekommenen ja mal Willen hatten oder immer noch haben. So. Aber ich glaube, der Golem, ich bin sofort, noch eine Idee zum Golem. Warum? Ich glaube, dass der Golem oder auch die Roboter im Moment ja nicht so eine riesige Rolle spielen, ist, weil die aus der physischen Arbeit kommen. Also die mussten immer mal lochen. Robotnik ist in die körperliche Arbeit. Und wir leben jetzt in einer Situation, wo es vor allem um geistige und kreative Arbeit geht. Also in den westlichen Gesellschaften immer, dazu gesagt. Und ich glaube, der Zombie hat auch damit viel zu tun, also mit dieser sozusagen Produktivmachung der emotionalen und kognitiven Kräfte, weniger vielleicht als die körperlichen Kräfte.
Ja, bei den Androiden ist ja das, was sie jetzt interessant macht, eben diese Emotionen, die Ununterscheidbarkeit, oder wahrscheinlich sage ich das, weil ich zufällig gestern endlich den Blade Runner ausgelesen habe.
Der ist aber schon aus den 60er
Jahren. Ja, sehr alt.
Aber ich wollte noch was
dazu. Ist damit der Wiedergänger ein guter Musikgänger?
Ich finde ja, dass diese sozusagen Inaktivität, Fraglichkeit von Willenszuständen, Müßiggang, ich finde schon, dass das eine politische Figur ist, ja.
Aber also Hedonismus ist ja was, was der Zombie nicht kann. Also was das Monster an sich ja gut kann, aber der Zombie ist ja das Gegenteil vom Monster kann ja nicht hedonistisch sein.
Auch das kann er inzwischen. Also inzwischen ist der Zombie ist leidensfähig geworden, ist genussfähig geworden in Le Revenant. Die essen gern viel genussvoll. Also selbst der Hedonismus taucht da wieder auf, aber eben eher als eine Frage. Also es taucht dem Zombie alles auf, meiner Meinung nach, womit wir derzeit zu kämpfen haben, eben in diesen komischen spätkapitalistischen Zuständen, aber immer mit einem Fragezeichen dahinter. Und selbst das kann er, aber eben fraglich, in einer fraglichen Form. So würde ich, glaube ich, am ehesten beschreiben. Dass alles auftaucht, was uns so beschäftigt, mit einem riesigen Fragezeichen dahinter.
Aber dann haben zum Beispiel die Organisatoren dieser Zombie Runs den Zombie an
walk,
sich nicht...
Walk,
nein,
walk.
Runs, weil
run?
Da gibt's jetzt auch, ich glaube, vor einigen Jahren gab es diesen Clip, ich glaube Nike, die haben das super aufbereitet, da hat sie ein Teil, so quasi wie ein Kinderspiel, ein Teil waren die normalen Läufer und der andere Teil hat sie als Zombies schminken lassen und die haben sie durch die Stadt gejagt, laufend. Und das war eben so eine Motivation, whatever gets you running. Das ist ja dann eigentlich eine Kaperung des Müßiggängers.
Ja, das finde ich, das stimmt. Ich bin da auch total dagegen, dass die Zombies inzwischen so schnell sind. Also das war so ein Phänomen der letzten 10, 15 Jahre, 24 hours, 24 days, 28 hours. Genau, also das waren diese britischen Filme, ich glaube, es ist eine Trilogie und da waren die plötzlich ganz, ganz schnell. Bin ich völlig dagegen, dass Zombies so schnell sind. Also ich finde auch, dass das eben sozusagen kratzt an genau dieser, für mich eben sehr, sehr wichtigen und interessanten Tatsache, dass die eben weniger produktiv sind, weniger schnell sind, weniger teilhaben können an ökonomischen oder biologischen Prozessen. Genau, ich bin da sehr traurig drüber, auch wenn dass die jetzt rennen können. Also ich finde die Zombie Walks viel besser, wo geschlurft wird und eben auch diese reduzierte Form auftritt. Aber mich fragt ja niemand.
Wir reden und wenn Sie etwas sagen wollen, einfach winken. Ich wollte irgendwas. Ja, genau. Mir ist jetzt zufällig Artikel in der Zeit in die Finger geraten, wo der Zombie mehr, also ursprünglich ging es da um einen Clown oder Clowns, die in diversen Städten auftauchen und nichts sagen. Und da ist auch darum gegangen, dass der Zombie sei ja eine gute Krisenmetapher. Mhm. Die haben das aber mehr so ausgelegt als Symbol für die nicht tot zu kriegenden Banken. Sind Sie damit einverstanden?
Ich bin nicht sicher, aber ich bin sicher, dass der Zombie eine Krisenmetapher ist, ja. Also er taucht immer auf, wenn irgendwas in Frage gestellt ist, wenn irgendwelche etablierten Denkfiguren aus den Fugen geraten. Insofern ja, glaube ich wirklich, dass der Zombie eine Krisenfigur ist und eine Grenzfigur. Also ich habe ja schon darauf hingewiesen, dass die Entstehung auch mit so einer Grenz- und Krisensituation zu tun hat. Hat mit der Verschleppung der Afrikaner als Sklaven in die neue Welt zu tun und damit tauchen vielerlei Krisen auf. Also für die Betroffenen, hallo, also krisenhafter geht's nicht, als entwurzelt zu werden, von seiner Kultur abgeschnitten zu werden, versklavt werden, aber auch für die europäischen Kulturen, in den europäischen Kulturen treten riesige Krisenerscheinungen auf. Also in dieser Konfrontation mit der neuen Welt wird natürlich auch so etwas wie europäische Identität völlig in Frage gestellt. Also das ist zwar ein schwieriges Kapitel in der Geschichte der Zombie-Figur, weil wir haben natürlich nur europäische Überlieferungen. Wir wissen nicht ganz genau, wo die eigentlich entstanden ist, weil sie wahrscheinlich eher aus afrikanischen oralen Kulturen kommt. Aber es taucht jedenfalls genau zu dem Zeitpunkt auf, in dem auch die europäischen Kulturen in Frage gestellt sind. Es ist die Zeit, in der auch natürlich ein Streit darüber herrscht, ob Sklaverei überhaupt rechtmäßig ist. Der große Kampf um die Frage, darf man das überhaupt? Ist das, geht das? Ist das gedeckt? Große Kämpfe. Also ich bin überzeugt davon, dass es eine Krisenfigur ist, das auf jeden Fall, und dass sie dadurch eben immer wieder auch unterschiedlich gebaut wird. Ich habe auch darauf hingewiesen, dass die ersten Zombie Walks eben schon in den 30er Jahren, also in den späten 20er Jahren eine Antwort waren auf die Wirtschaftskrise. Das heißt, diese Identifikation von Kapital, das sich irgendwie fortpflanzt, ohne produktiv ist, ohne lebendig zu sein oder sowas, das ist da eingeschrieben, natürlich. Und in letzter Zeit gab es auch, ich bin aber nicht sicher, ob ich das gut finde, müssen wir darüber diskutieren, weiß ich nicht genau. Es gibt ja auch bei Marx diese Unterscheidung zwischen lebendiger Arbeit und dem toten Finanzkapital. Also das ist sozusagen tote Arbeit. Das Kapital ist tote Arbeit. Und das bietet sich dann natürlich an, das mit so Zombie-Metaphern zusammenzudenken. Also ein Kapital ist an und für sich was sozusagen das, was abgehoben worden ist von der lebendigen Arbeit, und das ist die Kapitalisten gekrallt haben und das sozusagen weiter zirkuliert, aber abgetrennt von lebendigen Prozessen. Und ich glaube, dass die sozusagen Verbindung zwischen Kapitalismuskritik und Zombie-Figur kommt aus dieser Ecke, würde ich sagen. Ich bin aber nicht sicher, ob die Unterscheidung so richtig gut ist, also zwischen lebendiger Arbeit und totem Kapital.
Falls ihr Diplomarbeitsthema sucht vielleicht?
Oder nur also ich finde sie halt deshalb so sehr problematisch, weil sie sozusagen im Kern antisemitisch ist, diese Unterscheidung. Also da sind eben die Arbeiter, die Kräftigen, die Lebendigen, die so richtig was tun, und die Kapitalisten eben sehr häufig auch bei Marx nicht ganz ungefährlich identifiziert mit dem Judentum, das sozusagen der lebendigen Arbeit die Produktivität entzieht. Und darum bin ich, glaube ich, nicht so wirklich einverstanden damit, oder darum sehe ich das mit so ein bisschen einer reservierten Optik, diese Verschaltung von Kapitalismuskritik, wenn es um Finanzkapital geht und den Zombie-Figuren. Aber es ist vielleicht eine Idiosynkrasie meinerseits, dass ich das sozusagen die tote Arbeit nie so toll fand als Konzept. Also Finanzkapital als tote Arbeit. Aber dass da was zirkuliert, das ist klar. Und ob man das unbedingt tot oder untot nennen muss, weiß ich nicht.
Ein bisschen was würde mir noch einfallen, aber sagen Sie auch was. Wir haben jetzt eine Zombologin bei uns, also ich glaube, das ist die Feiertagsstimmung.
Das sind schon ernste Themen, gell? Das haben sich wahrscheinlich alle so...
So ernst ist es irgendwie. Also gut, okay, wenn man...
Haben sich alle mehr drastische Bilder erwartet, und jetzt rede ich über so ernste Dinge. Aber.
Ja, vielleicht nochmal zur Unterscheidung. Habe ich jetzt was abgebrochen?
Nein,
Unterscheidung des Zombies und... also so quasi als Rausfall aus der normalen Monsterwelt. Die Monster sind ja meistens eine Bedrohung, eine intime Bedrohung, also eine lokale Bedrohung von einer kleinen Gruppe von Menschen, einem Individuum oder vielleicht einem Dorf, wenn man jetzt Transsilvanien nimmt. Mhm. Der Zombie ist ja dagegen quasi die ultimative Weltbedrohung oder halt das Synonym für die Apokalypse. Mhm. Vielleicht gibt's dazu ein paar Gedanken, also warum gerade der Zombie so wunderbar apokalyptisch ist. Und
also ist der Zombie so ultimativ apokalyptisch?
Auf jeden Fall frisst er ja jeden und jede und ja, also
ja, lassen Sie mich nachdenken. Also so von seiner Herkunft her ist er nicht die ultimative Apokalypse, gar nicht. Also da ist er eben genauso wie alle anderen untoten Figuren eine lokale Erscheinung, die eben immer auch ganz viel mit der lokalen Community zu tun hat. Also auf Haiti ist es ja so, dass nicht die Zombies die Bedrohung sind. Man hat vor denen eigentlich überhaupt keine Angst. Ein Zombie ist einfach da, den gibt's. man hat eine Angst davor, zombifiziert zu werden. Also das ist schon klar, dass das eher eine bedrohliche Sache ist, die Zombifizierung. Die Zombies selber sind aber überhaupt keine Bedrohung. Und auch in White Zombie, also dem ersten, auch da sind die Zombies überhaupt nicht bedrohlich, sondern die sind ja die Opfer. Und ich glaube, so in der, also eigentlich ist aus der Figur, wenn man die Herkunft der Figur anschaut, ist das eher eine Opferfigur. Eine, die Mitleid erregt, die man enthexen muss und so. Und das Bedrohliche kommt eben bei Romero mit in 68 rein, aber auch vielleicht noch gar nicht so in einer apokalyptischen Version. Und 78, da wird's apokalyptisch. Entschuldigung für den langen Umweg, aber ich versuche gerade drüber nachzudenken, wann eigentlich dieses apokalyptische Weltvernichtungsmoment überhaupt sich andockt an dieser Figur, weil eben sozusagen von ihrer Herkunft her hat sie das gar nicht.
Braucht sie vielleicht den Kalten Krieg im Hintergrund, wo man dann ja diese Weltzerstörung als reale mitdenken musste?
Vielleicht das, aber einfach so eine Grundstimmung des Apokalyptischen, die ja in den 70er Jahren sowieso groß war und die wir seither nicht mehr losgeworden sind. Ich glaube aber, dass es eine andere Dimension gibt, die mit dem Kalten Krieg zusammenhängt, nämlich Globalisierung. Also ich glaube, dass es mit sowas wie auch mit der Globalisierung von Wirtschaftsverhältnissen, Interdependenzen globalen Zuschnitts zu tun hat, dass die Zombie-Apokalypse auch als so ein umfassendes Phänomen dann auftaucht. Also ich würde glauben, dass es eher mit eben einer globalen ökonomischen, also mit der Wahrnehmung dessen, dass Arbeitsverhältnisse global geworden sind, zu tun hat. Und auch Konsumverhältnisse, dass also Waren um die ganze Welt zirkulieren, dass mein Leben hier in Linz mit dem in Afrika zu tun hat. Also ich würde glauben, dass diese apokalyptische Dimension irgendwie damit zu tun hat, mit so einer Wahrnehmung von globalen Wirtschaftsverhältnissen. Wäre meine Hypothese, weil die Apokalypse hat mit der Zombiefigur an und für sich jetzt mal nichts zu tun, so in ihrer ursprünglichen Fassung. Es ist eine sehr, sehr lokale Angelegenheit.
Alfred. Ja, möchte ich anknüpfen. Mich interessiert, wie sehen Sie einen Zusammenhang zwischen den großen Verweigerungsfiguren in der Literatur? Mir ist es eingefallen, während Sie vorgetragen haben, Bartleby von Herman Melville mit seinem berühmten Ausspruch, ich möchte lieber nicht. Sind das Kippfiguren zu Zombies oder kann man schon sagen, dass der Zombie nichts anderes ist, altes Wasser in neuen Schläuchen.
Mhm.
Weil die Weltliteratur ist voll von Verweigerern. Jetzt wieder tauchen sie vermehrt auf. Es ist immer wieder eine Reaktion auf bestimmte Krisensituationen und der Zusammenhang gefällt mir gut. Aber sind das die Verweigerer schon Kippfiguren in diese Richtung? Wie kann man das verstehen?
Ich würde sagen, die Zombies sind die popkulturelle Version von Bartleby, Oblomov und Co. Würde ich glauben. Also das ist sozusagen die popkulturell kompatiblere Form, so, also mit ihrer Objekten, mit ihrem Objekten Äußeren. Aber ich habe auch anlässlich des Untotenkongresses genau darüber ein Interview mit Josef Vogel gemacht, der ja ein großer Spezialist für Zauderfiguren aller Art ist. Und wir haben uns ganz lange über Kafkas Odradek unterhalten. Ich weiß nicht, ob der bekannt ist, das Odradek. Das Odradek, ist eine Figur in einer kleinen Erzählung von Franz Kafka, die hat den schönen Titel Die Sorge des Hausvaters. Und die Sorge des Hausvaters, also derjenige, der das Haus verwaltet, die Ökonomie, ist ja eigentlich mal die Wissenschaft von der guten Verwaltung des Hauses. Und es geht in dieser Geschichte um den Hausvater, der ein Problem hat. Es gibt nämlich ein Wesen in seinem Haus, das heißt Odradek, von dem weiß man nicht genau, ist es eigentlich organisch, ist es anorganisch, ist es lebendig, ist es nicht lebendig, ist es, man weiß nicht, welche Ethnie oder Kultur es angehört, und lebt unter der Treppe, also in einem Zwischenraum, ist anwesend, macht eigentlich nichts, also ist auch ein inaktiver, eine inaktive Figur, die greift auch nicht ein ins Alltagsleben. Trotzdem ist es die Sorge des Hausvaters. Und zwar deshalb, weil unklar ist, ob er nicht alle überleben wird. Das ist der letzte Satz dieser winzigen Erzählung, kann ich allen sehr ans Herz legen. Die Sorge des Hausvaters sind, glaube ich, nur 1,5 Seiten. Ganz eine tolle Erzählung. Und ich glaube, das ist so ein ganz guter Hinweis darauf, dass untote Figuren eben mit diesen hochliterarischen Zauderern, Zögerern, Verweigerern, die aber eben nicht wie Michael Kohlhaas sozusagen aggressiv gegen die Unterdrückung vorgehen, sondern eher in einem Rückzug oder in Inaktivität sich Widerstand leisten, dass es da ganz, ganz sicher Verbindungen gibt. Und klar, die sehen total anders aus und sind nicht so verwunschen wie Odradek oder auch Bartleby, aber ich glaube, sie haben eine ähnliche Funktion. Also sie
Na, bei Bartleby fällt auf, dass der Schauplatz nicht von ungefähr die Wall Street ist, unmittelbar Nähe. Nicht? Also der Zusammenhang zwischen kapitalistischen Strukturen und der Verweigerung liegen auf der Hand.
Genau, Wall Street, Schreibstube, also Verwaltung, verwaltetes Leben spielt bei Bartleby eine große Rolle. Stirbt im Gefängnis, also auch hier wieder eine reduzierte Lebensform, eine erzwungen reduzierte Lebensform. Und verhungert ja, glaube ich, auch, oder? Ich glaube, am Ende. Also das würde ich auch sagen, das ist eine klassische, wäre sozusagen in der Weltliteratur das Pendant zum abjekten Zombie. Würde ich schon so sagen. Und man kann dann halt noch Überlegungen anschließen, was es denn mit der Drastik auf sich hat. Also warum dürfen die nicht so unauffällig sein wie Bartleby oder Odradek, sondern warum müssen die so drastisch sein? Das wäre eigentlich die Frage, die man sich noch stellen könnte. Also das hat sicher mit im populärkulturellen Genres zu tun, mit dem Film als einem Genre, das Spektakel mag und eben eher Schwierigkeiten hat mit diesen ganz unauffälligen Figuren. Aber ich würde das unbedingt in der Linie lesen wollen. Ja.
Also überhaupt diese Figuren, vor denen man sich gruselt, also das Inventar bleibt ja relativ gleich, aber täuscht zum Beispiel meine Erinnerung, also ich bin in den 90ern jetzt schon langsam hängen geblieben und da waren Serienkiller total in. Zombies fast gar nicht, Serienkiller und Aliens. Mhm. Also Akte X, das kennen ja die Hälfte der Hörerinnen nicht mehr, aber Nicken. Also da war Hintergrund im Ende des Kalten Krieges, was kommt denn da jetzt alles aus dem Osten herüber zu uns, was unter dem Deckel gehalten wurde. Und der Zombie war in den 90ern praktisch weg vom Fenster, ja, oder?
Absolut.
Da hatten wir also gar keine Krise.
Nein, ich glaube, dass wir leben sowieso in einer Dauerkrise. Nur war die Krise eine andere. Und ich glaube, dass der Zombie immer für bestimmte Krisensituationen sich eignet. Und eine davon ist eben ganz sicher diese ökonomische Frage. Ich glaube, in den 70er, also in den 90er Jahren war noch nicht davon die Rede, dass wir in einer ökonomischen Dauerkrise leben. Da waren wir so sehr damit beschäftigt, mit der Kalten Kriegssituation umzugehen und eben mit der Apokalypse, die da drohte aufgrund der vorhandenen Vernichtungskräfte. Aber es war keine Zeit, wo man andauernd von irgendeiner ökonomischen Krise geredet hat. Überhaupt nicht. Und ich glaube, der Zombie hat immer mit so ökonomischen Krisen zu tun oder vielleicht besser gesagt noch mit der Frage nach Arbeit. Und in den 90er Jahren gab es auch keinen Riesendiskurs über Arbeit, weil es war so, plus minus gab es noch Arbeit. Jetzt sind wir in einer Situation, wo hochgradig fraglich geworden ist, was Arbeit überhaupt ist. Nicht jeder hat eine. Man fragt sich jeden Tag zweimal, ob das, was man gerade tut, Arbeit ist oder keine. Also ich jedenfalls bin manchmal nicht so ganz sicher, ob ich gerade arbeite oder nicht. Und ich glaube, dass der Zombie eben sich sehr dazu eignet, über diese Fragen nachzudenken. Plus, was jetzt in der Diskussion so ein bisschen rausfällt, wir leben halt auch technologisch in einer anderen Zeit. Und ich glaube, dass Digitalisierung oder Maschinisierung von Medizin und auch die breite Wahrnehmung dessen, was die Lebenswissenschaften so treiben, auch das ist in den 90er Jahren noch nicht so präsent. Also das kommt zu Ende der 90er Jahre Mitte der 90er Jahre kommt das als breiter Diskurs an. Auch eben diese total seltsamen Nebeneffekte, die die Möglichkeit von Lebensverlängerung haben, war auch kein Riesendiskurs in den 90er Jahren. Und ich glaube, durch diese zwei Momente, also Krise der Arbeit, Krise der Ökonomie und eben die öffentliche Wahrnehmung dessen, was die Lebenswissenschaften können und tun und machen, das Eindringen in diese Fragen in den Alltag, das sind die zwei, für mich, in meiner Wahrnehmung, sind das die zwei Momente, die den Zombie ab den 2000er Jahren oder späten 90ern wieder so nach vorne schieben. Würde ich mal glauben. Also eben die Lebenswissenschaften gibt es seit 150 Jahren, aber dass das sozusagen ein Problem wird für jeden Einzelnen in einer Situation der Krankheit entscheiden zu müssen, will ich das Medikament, will ich die Maschine, das ist wirklich erst seit kurzem so, dass das so ein zentrales Thema geworden ist, glaube ich. Also davor haben viele einfach die Versicherungsgesellschaften oder die Krankenhäuser entschieden. Inzwischen muss jeder von uns selbst darüber entscheiden, wie es denn halten will am Ende seines Todes. Glaube ich, es macht schon einen ziemlichen Unterschied. Ja, ob man den Tod als das Schicksalhafte, irgendwann tritt er ein und dann war's das, begreift, oder als irgendwas, worüber man eine aktive Entscheidung treffen muss. Am besten jetzt, obwohl man natürlich keine Ahnung hat, wie es einem geht später. Also das sind schon Themen, die erst in den 2000er Jahren aufgekommen sind, oder? Täusche ich mich da? Also es sind Fragen, die sich früher einfach gar nicht so gestellt haben. Nicht in der Schärfe.
Was kommt dann als nächstes? Welche Figur?
Also ich glaube, dass wir den Zombie noch ziemlich lange mit bei uns haben werden. Weil mir nicht scheint, dass das eine, also diese Frage, was ist Arbeit und was ist Leben im Zeitalter der Biomedizin, ich sehe da noch keine Antwort in Sicht.
Viren müssen wir irgendwie metaphorisieren. Ebola, da kommt sicher bald was.
Zombies sind sehr, ich sage ja dazu immer, es gibt so Figuren, die sind dann auch absorptionsfähig für aktuelle Diskussionen, und der Zombie hat sich, wie schon jetzt angedeutet, der ist sehr absorptionsfähig. Und seit ein paar Jahren sind Zombies auch ansteckend. Also das kann der noch mit aufnehmen, glaube ich. Mhm. Das ist kein Problem. Hat vor allem auch damit zu tun mit dieser globalen Dimension, glaube ich.
Und im Sinne da, weil ich habe gerade überlegt, was kommt denn als nächstes? Also das nächste Äon laut Jeremy Rifkin, Shared Economy. Und wenn wir alle etwas teilen, dann muss es das Virus sein. Und wenn der Zombie viral wird, dann können wir die Veranstaltung jedes Jahr machen und über den Zombie sprechen.
Nee, also ich glaube schon, dass der noch absorptionsfähig ist. Der kann nicht alles aufnehmen, ist schon klar. Also Figuren haben auch ihre Grenzen und bestimmte Dinge können sie nicht aufnehmen. Also ich glaube eben, dass beim Zombie eben diese Frage nach Lebendigkeit so die Grenze ist. Also der wird nie ein sexuell attraktiver Vampir werden. Das glaube ich nicht. Also es gibt sozusagen aufgrund dieser per Definitionen dieser reduzierten Lebendigkeit eigentlich Grenzen, und dass die so schnell rennen können, ist eigentlich schon zu viel. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass die wirklich jemals so ganz attraktive Gesellen und Gesellinnen werden. You never know. Aber was als nächstes kommt, keine Ahnung. Ich bin eine ganz schlechte Futurologin. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass man die Zukunft nicht wissen kann.
Ich glaube, es will auch niemand ein Zombie werden. Also bei den Vampiren gibt es ja ganze Fangemeinschaften, die quasi zum Vampir werden wollen würden und das als höchste der Lebensgefühle sehen. Auch bei Gestaltenwandlern gibt es ja immer irgendwie etwas, was dran sexy ist. Also der Zombie ist ja nichts, was man werden will. Also das unterscheidet ihn auch für mich ganz stark von den normalen Monsterfiguren oder den klassischen Monsterfiguren.
Ja, na, vielen Dank für den Hinweis. Ich glaube auch, dass das einen ganz großen Unterschied macht. Der Zombie ist sowas wie eine Anti-Heilsfigur. Also man will keiner werden, und er bietet uns auch nicht eine optimistische Heilserwartung an. So im Sinne von, da ist der Ausweg. Der Zombie ist kein Ausweg. Nie, also auch nichts, dass man sich sozusagen reinsteigern kann als einen positiven Weg, sondern der ist, was ich sehr gut finde, da ist sowas wie eine verkörperte Problemlage. Also es ist eine hochverdichtete Problemlage, und Deswegen würde ich auch einen Zombie als einer kritischen Figur festhalten wollen. Und ja, bin völlig Ihrer Meinung. Das ist das Tolle am Zombie. Den kannst du nicht übersteigern und heroisieren. Kriegst du nicht hin.
Moment, warten.
Ja. Der Zombie ist tendenziell ein geschlechtsloses Wesen. Ganz genau, also im Gegensatz zu Vampiren oder anderen Monstern, also Roboter sind tendenziell ja eher immer männlich. Vampire sind zweigeschlechtlich und zwar hochgradig sexualisiert. Also hetero und queer und alles Mögliche. Da ist, würde ich sogar sagen, eben Fortpflanzung, der Akt der Fortpflanzung steht eigentlich im Zentrum dieses ganzen Mythos, während der Zombie eben tendenziell geschlechtslos ist. Also das kann schon sein, dass er sozusagen im Morphismus noch eher einem Mann oder einer Frau, Kind oder so ähnelt. Aber wir sind weit davon entfernt von jeder Form von sexueller Attraktivität und dieser ganzen Fortpflanzungs- und Reproduktionsgeschichte. Darum glaube ich auch, dass es eher eine Figur ist, die mit dem Lebensende zu tun hat. Ich habe ja gesagt zu Beginn, eigentlich haben wir die gleichen Schwierigkeiten der Unterscheidung, wann ist eigentlich noch was lebendig oder tot, auch zu Beginn des Lebens mit der Reproduktionsmedizin. Der Zombie gehört aber eher ans Ende. Also am Anfang haben wir wahrscheinlich eher die Geister. Die Frage, wie eben was in den Leib gerät an Bewusstsein. Und der Zombie ist wirklich eine Figur des Lebensendes. Lebensendes ohne sexuelle Attraktionen. Finde ich auch ganz gut, dass es sowas noch gibt. Weil es ist ja alles durchsexualisiert und es gibt ja nichts, was nicht sexuell wäre in unserer Gesellschaft. Das macht ihn für mich sehr zu einer interessanten Forschungsfigur. Ja.
Ich muss noch kurz zum Mikro was sagen. Es wird nämlich aufgenommen. Wenn Sie nicht ins Mikro sprechen, dann lebt Ihr Wort nicht weiter.
Kann man auch mal machen.
Nicht ins Mikro sprechen?
Ja.
Wobei das Gefressen werden ja jetzt keine völlig unsexuelle Komponente ist, also das sich einverleiben.
Ja, aber mit ungeputzten Zähnen.
Naja, aber wenn man jetzt quasi zu den realen Monstern schaut, da ist der Kannibalismus ja eines der Top 5, würde ich jetzt einmal sagen. Und also quasi das sich auffressen ist ganz oft sexualisiert. Also auch wenn es jetzt geschlechtsfrei ist oder ja.
Es ist aber das Auffressen ist eben ich würde auch sagen, da gibt es sowas wie Lustmomente und es gibt natürlich im ganzen Zombie-Genre viele Lustmomente. Ich würde nicht sagen, dass es total der ist nicht lustfeindlich an und für sich. Auch die ganze Schaulust, die damit verbunden ist mit diesen Figuren und so. Also Lust gibt's schon, aber es ist ja das Auffressen ist ja da wird ja was konsumiert, da wird ja eher was vernichtet und nicht neues Leben geschaffen. Von daher bin ich nicht sicher, ob sexualisiert dafür das Richtige ist. Es ist mit Lust verbunden, ja. Es ist aber eben eher eine Lust, das zu vernichten. Also bei Freud wäre das der Thanatos, also der Todestrieb. Das wäre eine große Errungenschaft zu sagen, naja, wir haben eigentlich zwei Triebe. Die Libido, die Sexualität, die auf Vermehrung gewissermaßen von Leben und Lebendigkeit zielt und den Thanatos, also den Todestrieb, der auf Vernichtung zielt. Und der Zombie ist schon eher auf dieser Seite des Triebs. Das ist triebhaft und das ist mit Lust verbunden, also klar, das ist jetzt kein vergeistigtes, hochrationales Wesen, im Gegenteil. Aber es ist nicht unbedingt sexuelle Lust. Das ist eine andere Form des Lustvollen, die da
die Rolle spielt. Ein Teil der Attraktion, also die nicht sexuelle Attraktion des Zombies, sondern populärkulturell, dass er im Vergleich zum Vampir relativ unterkomplex ist.
Auch das ist attraktiv, genau. Meistens können die wenig. Also ich habe immer wieder betont, das Interessante am Zombie ist, dass er reduziert ist. Und er ist sozusagen in seinen Lebensfunktionen reduziert, er ist in seinem Ausdrucksrepertoire reduziert. Er ist jetzt als populärkulturelle Figur, kann er einiges in sich aufnehmen, aber er darf nie komplex werden, das stimmt. Also er muss einfach bleiben. Er muss auch sowas wie eine Projektionsfläche bieten können für das Simple. Noch Essen, Punkt. Keine Zukunftspläne.
Wenn immer einfacher wird, immer einfacher gestrickt, irgendwelche Kommunikations- Modalitäten verkrümmern. Insofern ist das ein ganz toller Spiegel der Gesellschaft, oder? Wir selbst werden dann zum Zombie. Sie haben es ja einleitend gebracht, irgendwie so durchs Kaufhaus schlurfen als Lebendiger. Nebenan Zombie ist kein Unterschied. Also das spiegelt doch irgendwie die Gesellschaft wieder.
Ja, genau so ist er häufig verwendet worden, der Zombie, eben als so eine Figur für den Konsumenten, der eben sozusagen keine großen geistigen Höhenflüge mehr hinbekommt, sondern eben nur noch konsumiert und schlurft. So. Also da in dem Moment ist er natürlich auch eine kritische Figur. Ich finde ihn aber noch attraktiver, wenn man sagt, dass dieses sozusagen Reduzierte eben auch eine Widerstandshaltung sein kann. Sozusagen, ich beteilige mich eben nicht übermäßig an irgendwas. Also ich glaube, dass beides drinnen steckt. Man darf die Figur auch nicht zu vereinfachen. Es steht dieser sozusagen simple kritische Impuls drinnen, zu sagen, Konsum verblödet. Ja. Das ist sicher zu einem gewissen Grad wahr.
Die Botschaft zum 8. Dezember.
Aber er hat immer auch noch andere Dimensionen, die darin bestehen, auch zu sagen, Konsum ist auch ein Antrieb, ist auch was Produktives und nicht mal das kann der Zombie richtig gut. Also er ist sogar zu blöd, um kompetent zu konsumieren, wenn man so will. Also der steht ja nicht hier nochmal, sind ja keine der sophistizierten Konsumenten hier. Und das ist ja das Eigentliche, was was von uns als Prosumers heißt, glaube ich, der Ausdruck, Productive Consumers, was von uns eigentlich verlangt wird, wir sollen ja möglichst kompetent einkaufen. Damit unseren Beitrag leisten zur Warenzirkulation, dazu, dass die Firmen immer ausgefeiltere Produkte anbieten können. Während der Zombie ist kein Prosumer. Der ist sehr dumm. Und damit kann sozusagen eine avancierte Kapitalwirtschaft eigentlich auch nicht umgehen. Der wird immer nur dasselbe kaufen, wenn er überhaupt was kauft, oder wird immer nur dasselbe konsumieren. Also er ist nicht der kompetente Konsument, der produktive Konsument, der wir alle sein sollten. Das ist er auch nicht. Insofern ist er noch interessanter als der verdummte PlayStation-Spieler. Weil der PlayStation-Spieler ist für die Ökonomie nur interessant, wenn er sich auch die nächste Generation kauft und wenn er sozusagen kompetent entscheidet, was er kauft. Solche Konsumenten will niemand haben. Behaupte ich jetzt mal.
Der Blick, ja, genau. Na, wir haben noch Zeit. Bis 12 Uhr, dann muss ich aufstehen und davon.
Ich möchte nochmal auf die Geschlechtslosigkeit Zombies hingehen. Wie verhält sich denn die Figur des unentschieden Geschlechtlichen zum Zombie? Also nicht Homosexualität, nicht Transsexualität, nicht Bisexualität, sondern die unentschiedene Figur, die man aus Judith Butler herausleiten kann und es wird auch gemacht. Wie ist die zu verstehen? Man hat ja eine biologische Geschlechtlichkeit, aber die sozialisierte nimmt sie nicht an, die unentschiedene Geschlechtlichkeit. Ja. Ist das auch ein Zombie-Verhalten? Oder ist das zu spezifisch?
Naja, vielleicht.
Naja, also wenn man sagt, so, man kann die unentschiedene Sexualität, die ist ja, also entweder kann man die interpretieren als sozusagen eine sensible Offenheit für alles Mögliche, die eben dann noch nicht mal in den Geschlechtsakt enden, in den Geschlechtsakt übergehen muss, sondern eben sowas wie eine amorphe Empfänglichkeit für Stimulationen ist. Sowas ist das eine ja, was Judith Butler auch meint. So.
Die Figur wird oft sehr komplex gezeichnet, aber auch sehr einfach, finde ich. Eine ganz einfache Verweigerung, beziehungsweise die Anerkenntnis des biologischen Geschlechtes, aber das Denken in einer freien Geschlechtlichkeit. Also es ist ja ambivalent, die Figur. Und ich finde, da gibt es auch eine Nähe zum Zombie in einer Form.
Ja, und vor allem in der Auslegung, die Jack Halberstam vorgelegt hat. Also ich finde das interessant. Mir macht es auch ein bisschen Angst, muss ich gestehen. Weil eben diese sozusagen unentschiedene Sexualität bzw. Asexualität wird da ja auch zu so fast einem neuen Ideal gemacht. Und ich finde das interessant, weil ich eben wirklich glaube, dass diese Verweigerung und das sich selbst zum Objekt machen in dieser produktivistischen Zeit was Interessantes ist. Ich habe aber auch ein bisschen Angst davor, muss ich gestehen. Also weil diese sozusagen Selbstreduktion aufs Objekt sein, das ist für mich als dann doch irgendwie gelernte Feministin halt auch schwierig. Also wenn man diese sozusagen die positive Idee von Lebendigkeit als einem ungesteuerten und unkontrollierbaren Prozess ernst nimmt, hätte ich da glaube ich schon noch zu viele Vorlieben auch für diese Seite zu sagen. Lebendigkeit ist eben nicht nur das kontrollierte Leben, das produktiv gemachte Leben, sondern es gibt auch Lebendigkeit in so einem unregierbaren Sinn, während diese Idee des Objektwerden, asexuell werden, nicht akzeptieren, dass es eine Zurichtung von Sexualität gibt, dazu natürlich in der Spannung steht. Und ich glaube, ich persönlich werde unentschieden, ob ich das so ganz, ganz toll finde. Ich glaube aber unbedingt, dass es mit der Figur des Zombies was zu tun hat. Übrigens auch bei Gilles Deleuze und Félix Guattari ist der organlose Körper, da tauchen im Umfeld Zombie-Figuren auf. Also, und ich glaube, dass diese Idee von Halberstam auch in die Richtung geht. Also dieser organlose Körper, der nicht sozusagen in eine bestimmte Richtung sexuell wird, sondern in sich irgendwie empfänglich ist, aber oder? Habe ich Sie richtig verstanden? Also so wird ich das, glaube ich, sehen. Ich glaube, dass es eine Affinität gibt und mir macht es ein bisschen Angst. Aber
eine Frage noch und dann machen wir es informell.
Hört man mich? Also was ich persönlich an dieser Zombie-Figur interessant finde, ist das schon kulturtherapeutischen Wert, im Sinne von das, was Bürgenschul Hahn diese Positivität, eine Rose nennt, das alles hübsch und schön und cool und hip und so weiter sein muss, dass diese Figur das eben sprengt und sagt, Dinge dürfen auch hässlich sein und nicht schön. Und das ist sogar wichtig, weil auch wenn es gefährlich ist, wenn man dann wieder zurückgeht in diese Dualität, ja, positiv, negativ, dadurch wird die Negativität einfach wieder sichtbarer und in dem Moment, wo man das nicht hat, mutiert das Leben irgendwie zum Toten sein. Bringt einfach wieder was zurück.
Nee, würde ich ganz genauso so sehen.
Aber das ist schon
ein
bisschen das Leben ist einfach nicht nur super und nur fancy,
sondern. Nein, in dem Sinne bin ich eben auch eine große Anhängerin der Figur, weil sie ist eine Verkörperung dieses Negativitätsprinzips und auch so eine Erinnerung daran, dass es dass es sowas wie Sterblichkeit gibt und dass wir alle irgendwann dahin gelangen werden und dass diese in so Positivitätsneurose ist wirklich ein sehr schöner Begriff, dass auch die endlich ist. So, wir werden zwar aus dieser Spannung nicht rauskommen und ich werde in dem Fall, glaube ich, noch ganz traditionalistisch freudianisch, also mit dieser Identifikation von Libido und Todestrieb, da hat er schon was erfasst, das genau damit zu tun hat, mit Kräften, die in unserem Leben am Werk sind, eher ins sozusagen in die Vervielfältigung, in das Überströmende, ins Weitergeben, in sowas einmünden und solche, die eben auch sowas wie ein Bewusstsein davon, dass es ein Ende geben wird, ganz sicher, und dass man irgendwann wieder zurückkehrt in so einen Zustand des Nichtvorhandenseins in den lebendigen Vollzügen. Also da würde ich das auch einordnen. Und dafür ist der Zombie ist eine gute Figuration dafür. Also die ist wirklich die Verkörperung dieser Problemlagen in der Populärkultur, würde ich unbedingt so sehen. Genau. Nada. Ende. Schlurfen. Fertig.
So. Folgender Auftrag. Wir machen jetzt Schluss und gehen dann alle zu uns nach Hause und ziehen uns die hässlichst mögliche Jogging-Dress an, um diesen Spirit mitzunehmen, diesen antikapitalistischen, nein, das ist doof. Ich mache jetzt auch mit gutem Gewissen Schluss. Erstens ist es fast 12 Uhr, zweitens wird Professor Karin Harras am Morgen meine Stelle einnehmen, gemeinsam mit Anne von der Heiden. Es wird auch um Philosophie gehen, The Politics of Mimesis. Morgen Abend, 9. Ja genau, morgen Abend, hier um 18 Uhr.
Der Sprecher ist ein Labendola.
Labendola. Er wird über, Anne von der Heiden ist Co-Gastgeberin. Genau. In der Serie Relatives, es wird um The Politics of Mimesis.
Die Politik in der Nachahmung. Nachahmung und der Anpassung.
Genau, im Laden Dollar, Philosoph und Psychoanalytiker, morgen um 18 Uhr. Also nicht wie üblich, sondern früher 18 Uhr bis 20 Uhr.
Um 18.30 Uhr.
Na, da steht 18
Uhr. Ja, das ist falsch.
Ah, 18.30 Uhr. Und um 19.30 Uhr, wie gewohnt, am Montag, dem 15. Dezember, Faraday, die Naturgeschichte einer Kerze. Angeblich wird es sehr spannend, also noch spannender als sonst schon, weil tatsächlich experimentiert wird, naturwissenschaftlich. Gunter Langenbach ist zu Gast. Ja, mir bleibt nur noch, mich zu bedanken für das Kommen.
Danke für die tollen Fragen.
Danke, Karin Harrasser. Und damit entlasse ich Sie fast auf die Sekunde, genau um 12 Uhr. Dankeschön.